Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast-Kanal Naturheilkunde unterwegs. Heute zum Thema Heuschnupfen. Mein Name ist Lisa Winnen, ich bin Osteopathin und Heilpraktikerin und versuche euch hier in diesem Podcast meine Therapieansätze ein bisschen aufzuzeigen, um euch oder auch Freunden, Bekannten, Betroffenen zu helfen, mit ihren Körpersymptomen besser umgehen zu können. Aber bevor es losgeht, möchte ich mich nochmal bei euch bedanken. Ich habe jetzt schon sage und schreibe 22 Abonnenten von meinem YouTube-Kanal und da bin ich natürlich total froh drüber. Das ist ja fast wie eine Schulklasse. Also finde ich ganz toll. Ich freue mich da wirklich drüber und ihr könnt quasi diesen Podcast, egal wo ihr den jetzt gerade hört, auch über YouTube auf eurem Fernseher zu Hause hören oder ganz normal über Spotify, Anchor oder sonstiges. Genau, also von daher kann ich euch nochmal kurz motivieren. Wenn euch wirklich eine Folge gefällt, dann gebt doch einen Daumen nach oben oder abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, oder teilt die Inhalte mit Menschen, wo ihr denkt, denen könnte das wirklich helfen. Das ist nämlich genau das, was ich damit bezwecken möchte. Und dass man einfach quasi die Dinge, die man in einer Behandlungsstunde quasi erzählen kann, nicht nur einem Menschen mitgeben kann, sondern wirklich ein paar Leuten mehr, weil es gibt immer noch andere Möglichkeiten und Wege, mit seinen Symptomen und Krankheiten umzugehen. Und genau, dafür möchte ich quasi Brücken schlagen zwischen der Schulmedizin und der Naturheilkunde. Und genau, los geht's. Wir haben jetzt gerade Ende April und die Pollen fliegen und die Menschen, die Heuschnupfen Symptome haben, also unter Heuschnupfen leiden, die beginnen jetzt schon die ersten Symptome wahrzunehmen. Und Heuschnupfenallergien finde ich ganz spannend, ist ein Krankheitsbild, was ganz viele Menschen betrifft. Und in Deutschland ist die Zunahme von allergischen Erkrankungen der Atemwege ja eigentlich schon besorgniserregend. Wir haben 12 Millionen Betroffene hier in unserem Land und damit gehört die Allergie oder der Heuschnupfen zu den häufigsten Erkrankungen. Und was ich ganz spannend daran finde, ist, dass es häufig gar nicht als wirkliche Krankheit ja von den Patienten wahrgenommen wird, sondern was man häufig hört in den Anamnesegesprächen, die kommen mit, weiß ich nicht, einem verstauchten Knöchel oder Schmerzen in der Schulter, im Nacken, in der LWS. Und beiläufig, weil ich ja auch noch ein paar Sachen abfrage, Operationen, Medikamente und so weiter und so fort, erklären mir die Patienten oder sagen das so ganz beiläufig, ja, ich habe auch übrigens noch Allergie gegen das und das und das vertrage ich nicht. Und das finde ich immer ganz spannend, dass diese Krankheit oft so ein bisschen hinten rüberfällt und oder hinten runterfällt und gar nicht so richtig als Störung von vielen wahrgenommen wird. Das finde ich wirklich spannend. Zumal vor 100 Jahren das Alter der Menschen, die erstmals an einer Pollenallergie erkrankt waren, meistens über 50 Jahre lag. Und heute haben wir tatsächlich schon Kinder, junge, heranwachsende Menschen, die darunter leiden, mit Fließschnupfen, Augenbrennen, Kratzen, Kribbeln im Hals oder in den Ohren und Niesattacken. Das sind schon Symptome, die für die Betroffenen belastend sind, die einschränkend sind für ihre täglichen Gewohnheiten und das Immunsystem sehr, sehr stark herausfordern. Ursachen sind neben zunehmender Umweltbelastung durch Abgase, Ozon, Luftverschmutzung etc. auch die Veränderung von Nahrungsmitteln. Diskutiert wird auch ein kindliches Immunsystem, was weniger trainiert wird heutzutage. Da gibt es verschiedene Ursachen, die benannt werden. Und jedes zehnte Kind quasi, was an Heuschnupfen leidet, wird irgendwann mal auch ein Asthma-Patient. Und das sollte dann schon besorgniserregend sein. Und zumindest ist es für mich besorgniserregend genug, jetzt das mal aufzugreifen und da eine Podcast-Folge drüber zu drehen oder aufzunehmen. Genau, also ich meine, sicherlich kennt ihr in eurem bekannten Familienverwandtenkreis ein oder zwei oder sogar mehrere Menschen, die an Allergien leiden. Vor allem sind es Pollen oder Tierhaare, Milben, können auch Medikamente sein, Metalle, alles Mögliche kann theoretisch auch Allergien hervorrufen. Und normalerweise möchte ja unser Körper uns vor Krankheitserregern und Fremdstoffen schützen. Und im Fall der Allergie schießt unser Immunsystem oder das Abwehrsystem über dieses Ziel hinaus und diese eben beschriebenen unangenehmen Symptome entstehen, wie Fließschnupfen, Augenbrennen, Niesen, Kribbelgefühl in Rachen und Ohren. Und wenn jetzt unser Körper einmal auf so ein Allergen empfindlich reagiert hat, dann wird er bei dem nächsten Auslöser mit diesem Allergen, also bei erneutem Kontakt, wird das Immunsystem das sofort erkennen und wieder diese Symptome auslösen. Genau, schulmedizinisch kann man da Soforthilfe schaffen mit Antihistaminika wie Cetirizin zum Beispiel. Das hat eine hemmende Wirkung auf das körpereigene Gewebshormon Histamin. Und genau, dieses Histamin ist quasi auch der Stoff, der diesen Juckreiz, die Atemnot, juckende Augen und so weiter hervorruft. Und eine andere Möglichkeit, schulmedizinisch, sind die Glykokortikoide, die gegeben werden, um das Immunsystem dementsprechend so ein bisschen herunterzufahren. So, jetzt mal angenommen, du leidest unter Heuschnupfen oder Allergien und besuchst mich in meiner schönen Praxis in Berlin oder in Mecklenburg, dann würde ich mit dir gemeinsam erstmal schauen, was du schon alles gemacht hast, wie deine Krankheitsgeschichte bis dato verlaufen ist und würde dir verschiedene Modelle anbieten, mit denen man arbeiten kann. Und ich glaube, das ist schon mal ganz wichtig, als erstes rauszustellen, dass man ganz verschiedene Möglichkeiten hat. Und mit Sicherheit kennst du auch jemanden, der mal Allergien hatte und jetzt keine mehr hat. Und der hat vielleicht das gemacht und der zweite hat das gemacht und der dritte jenes. Und es gibt Leute, denen ging es durch die einzelnen Maßnahmen besser. Das heißt, man muss sich da jetzt nicht auf irgendwas versteifen. Man kann verschiedene Wege nutzen und ich rate immer dazu, was sich für einen am stimmigsten anfühlt und auch einen gangbaren Weg darstellt. Und ja, da ist der eine für die Menschen, die, sage ich mal, naturwissenschaftlicher denken und viel Studien brauchen, also die geprüftes Wissen haben möchten, die vielleicht jetzt noch nicht so offen sind für emotionale Themen oder auch Osteopathie oder generell der Naturheilkunde. Da würde ich immer ganz bodenständig anfangen mit einer Vitalstofftherapie. Und da genau gebe ich euch jetzt mal ein paar Impulse, die ich ganz spannend finde, wo ich auch positive Erfahrungen in meiner Praxis sammeln konnte. Und zwar geht's halt um orthomolekulare Medizin, sprich Vitalstoffe. Und an erster Stelle steht da das Vitamin C. Haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Und gerade bei Patienten mit Heuschnupfen oder Asthma, da weiß man, weil es tatsächlich einige Studien gibt, wo man Vergleichsgruppen genommen hat von Gesunden und Patienten, die halt an Heuschnupfen oder Asthma leiden, dass die einen erniedrigten Spiegel von Vitamin C im Blut und in den Immunzellen aufweisen. Und bei Entzündungsprozessen und oxidativen Stress steigt quasi auch die Tendenz zu allergischen Erkrankungen und damit auch der Verbrauch an Vitamin C. Vitamin C wirkt deswegen so gut, weil es am Abbau von dem vorhin genannten Histamin beteiligt ist. Und das ist einfach quasi ein wichtiger Faktor. Und das kann man auch tatsächlich immer wieder mal sehen. Das klappt nicht gleich bei jedem auf Anhieb. Aber ich habe das schon öfter gehabt in der Praxis, dass jemand reinkam mit ganz roten Augen, kaum Luft bekommen hat und dass die Augen liefen und tränten. Und ich dann einfach 10 Gramm Vitamin C gegeben habe in pflanzlicher, bioverfügbarer Form und es dem Patienten wirklich innerhalb von wenigen Minuten besser ging. Wie gesagt, das ist jetzt kein Patentrezept für alles, aber damit kann man auf alle Fälle Symptome mildern, lindern und es gibt Studien, da hat man quasi die Histaminkonzentration im Blut gemessen und man sieht halt, dass die mit steigendem Vitamin C-Spiegel absinkt, was quasi ja auch das ist, was wir erreichen wollen. Wir wollen ja, dass weniger Histamin im Blut ist und dann diese ganzen Reaktionen hervorruft. Und da haben sich, also könnte man 5 bis 9 Portionen Obst und Gemüse pro Tag essen. Das ist für viele Allergiker dann aber auch schon wieder schwierig, zumal viel Obst und Gemüse ja auch lange gelagert wird und damit auch der Gehalt an Vitamin C sinkt. Man muss zum Beispiel eine Zitrone hat, also 100 Gramm schwere Zitrone hat einen Vitamin C-Gehalt von 50 Milligramm. Und wenn man therapeutisch arbeiten will, dann spricht man bei den Studien, die gemacht wurden, von 3 Gaben a 100 Milligramm pro Tag. Und meine Erfahrung ist sogar, dass man da tatsächlich zum Teil wesentlich höher dosieren muss, um einen Erfolg zu haben. Und das da ist es einfach wichtig, dass man sich ein pflanzliches Vitamin C nimmt, also nicht die synthetische Ascorbinsäure, weil die in höheren Dosierungen auch wieder ein Problem darstellen kann. Was viele HNO-Praxen auch anbieten, was ich auch in der Praxis anbiete, ist die Vitamin C-Infusion. Da gibt man 7,5 Gramm, also sprich 7500 Milligramm Vitamin C. Es ist in Natriumchlorid gelöst und da kann man diese Infusion 1 bis 3 Mal pro Woche machen, um quasi diesen Vitamin C-Spiegel hochzubringen, damit die Histaminkonzentration abnimmt und die Symptome halt auch gelindert werden können. Das ist aber auch, muss man auch dazu sagen, keine Heilung, sondern eine symptomatische Behandlung. Allerdings mit etwas, also mit einem natürlichen Stoff, der auch sich positiv auf andere Stoffwechselprozesse im Körper auswirkt und damit nicht die Nebenwirkungen hat, wie zum Beispiel Cetirizin mit der Müdigkeit oder der Schwerfälligkeit oder was die Patienten dann noch so berichten. Genau, eine zweite Möglichkeit ist das OPC, das Traubenkernextrakt. Das stabilisiert ja die Zellmembranen, hat einen reparierenden Effekt und durch die hohen Antioxidantien ist es ein Radikalfänger und springt quasi in den gleichen Mechanismus mit ein. Und da gibt es auch wirklich Patienten, die nur mit diesen beiden Sachen die Symptome in der Heuschnupfenphase so weit lindern können, dass sie quasi da gut durchkommen durch die Zeit. Das nächste ist die Gamma-Linolensäure. Das kennen sicherlich die meisten von euch aus der Neurodermitis-Behandlung. Und zwar meine ich jetzt hier konkret das Nachtkerzenöl und das Borage-Öl. Und darin sind die Omega-6-Fettsäuren enthalten. Und die können gestörte Entzündungsregulationen korrigieren. Und damit sinkt auch die Histaminbelastung. Da ist so der Standard, der empfohlen wird von den orthomolekularmedizinisch arbeitenden Therapeuten. 150 bis 1000 Milligramm pro Tag für Kinder bis 12 Jahre und bei Erwachsenen sind es 1000 bis 2500 Milligramm pro Tag. Und damit man die Oxidationsempfindlichkeit so ein bisschen senkt, dieser mehrfach ungesättigten Fettsäuren, kann man noch Vitamin E dazugeben, 200 bis 500 internationale Einheiten pro Tag, obwohl man auch dazu sagen muss, die meisten Menschen, die vitalstofftechnisch sich auskennen und davon überzeugt sind und damit arbeiten, die haben ja meistens auch ein A bis Z Multivitaminpräparat, im günstigsten Falle biologisch, also aus in Rohkostqualität und da ist Vitamin E in der Dosierung sowieso vorhanden, um genau diesen Effekt dieser für die Oxidation da abzumildern, genau. Dann gibt es noch Zink, Selen, das sind natürlich Stoffe, sowas kann man auch oder teste ich auch ganz gern im Labor. Das heißt, man nimmt ein bisschen Blut ab in der Praxis, bestimmt die Werte mal. In der Regel sind die bei Allergikern auch erniedrigt. Beim Zink zum Beispiel, das wirkt antiallergisch und antiinflammatorisch, also entzündungshemmend und allergiesymptomhemmend. Da gibt man auch eine tägliche Dosis. Selen genauso. Das senkt noch die Histaminbelastung. Und was ganz spannend ist, in Studien hat man herausgefunden, dass quasi durch die Gabe von Selen der Etagenwechsel auf die Lunge deutlich verringert wird. Und das ist natürlich einfach ganz wichtig. Etagenwechsel heißt, die Symptome bleiben beim Heuschnupfen begrenzt auf die oberen Atemwege. Und wenn die Beschwerden länger bestehen, das Immunsystem weiter irritiert wird, dann kann sich, das ist ja die gefürchtete Komplikation, diese Symptomkomplex auf die Lunge legen, also eine Etage tiefer. Und dann geht es Richtung Asthma, Bronchiale, was natürlich wesentlich belastender noch für die Patienten ist, durch die akuten Asthmaanfälle, die auftreten können. Und da fand ich total spannend zu sehen, dass Selen dieses Risiko dieses Etagenwechsels deutlich verringert. Und genau, das kann man gut im Blut nachweisen, ist auch nicht wirklich teuer. Also das kann man dann schon mal mitmachen, um zu schauen, genau, wo man da steht. Das nächste, natürlich Vitamin D, hat auch eine stark ausgeprägte modulierende Wirkung auf die T-Helferzellen, auf die Balance zwischen den einzelnen T-Helferzellen. Und da geht es halt auch darum, dass man den Wert bestimmt, guckt, ist der im Normbereich, wenn nicht, dass man ihn möglichst anhebt, um ihn da stabil zu halten. Weiter kann man natürlich noch mit Magnesium oder Omega-3-Fettsäuren arbeiten, um die Entzündung zu lindern und den Menschen zu unterstützen. Und da kann man gucken, dass man das mit wenigen Präparaten zusammenpuzzelt, so dass der Mensch damit erstmal seine Erfahrungen sammeln kann. Und auch hier, wir sind alle individuell zu sehen. Und wenn es bei dem einen das und das geholfen hat, heißt es nicht, dass bei dem anderen das auch so und so ist. Man sollte auch hier in der Vitalstofftherapie gucken, dass wir quasi das schwächste Glied in der Kette auch mit stabilisieren und gucken, dass quasi von allem genügend da ist. Es kann nämlich auch sein, dass meinetwegen der Patient genug Selen und Zink hat, aber ein anderer Kofaktor überhaupt gar nicht da ist, dann können die Stoffe zum Beispiel nicht wirken. Deswegen die gute Basis, das Gleichgewicht hier anstreben. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum es so viele verschiedene Empfehlungen gibt, ne? Der eine sagt, oh, mir hat das und das geholfen. Ja, vielleicht, weil er so und so aufgestellt war, dem nächsten wieder das. Das sind so allgemeine Richtlinien. Und individuell muss man dann wirklich in der Praxis gemeinsam mit dem Patienten gucken, woran liegt es nur genau, um ihn da bestmöglich unterstützen zu können. Genau. Was ich noch gerne mache, ist, dass ich den Patienten bitte, eine Stuhlprobe ins Labor zu schicken. Das ist nicht weiter schwierig. Und dann kann man quasi gucken, wie ist denn der Darm aufgestellt? Ist da eine Dysbalance von den Bakterien? Gibt es da eine Säureflora, die zu stark ausgeprägt ist? Gibt es eine Fäulnisflora? Gibt es Abweichungen? Das ist nicht groß aufwendig, ist auch nicht groß teuer. Kann man tatsächlich gut und gerne empfehlen, um das mit abzuklären. Und da gibt es auch noch den Wert des Zonulin, den bestimme ich auch immer sehr, sehr gerne. Der gibt uns einen Hinweis auf ein Leaky Gut, sprich auf einen löcherigen Darm. Und das ist so quasi das, was viele schon gehört haben, dass ein Leaky Gut, also wenn dann quasi die Schleimhaut des Darms löchrig wird, dass Stoffe, die eigentlich abgehalten werden sollen, von der Membran dann ins Blut gelangen und damit das Immunsystem irritieren und zu Allergien führen. Und wenn man das wieder schließt, also den Darm wieder stabilisiert, was man wirklich auch schaffen kann, wenn der Patient mitmacht, dann lindern sich auch die Symptome. Und ein Indikator dafür ist natürlich dieses Zonulin. Also wenn der über den Wert hinausschießt und bei den Allergikern ist der meistens sehr, sehr hoch, dann weiß man, wo man ansetzen kann und womit man arbeiten kann. Genau, dann würde ich jetzt von hier mal gleich den Bogen spannen zur Osteopathie. Und in der Osteopathie ist es ja so, wie auch in den anderen Bereichen, die ich jetzt anspreche, es gibt ja kein Patentrezept. Also es gibt jetzt nicht die Standardbehandlung, die man bei dem Allergiker macht. Wäre zwar schön, dann hätte man 10 Schritte und die macht man bei jedem und dann wäre die Allergie irgendwann weg. So ist es aber leider nicht. Oder Gott sei Dank, ich finde es ja eigentlich schön, weil so bleibt es auch spannend, auch für uns Therapeuten, dass wir weiter nachdenken müssen, weil wir einfach den Menschen im Fokus haben müssen. Und Osteopathie mit den drei Anteilen haben wir jetzt schon öfter besprochen. Kraniosakrales System, also sprich Schädel bis Kreuzbein. Viszerales System sind die inneren Organe. Parietales System, die Muskeln, Gelenke, also der Bewegungsapparat. Und wir gucken uns in der osteopathischen Untersuchung den Menschen natürlich an. Wie steht er? Wie bewegt er sich? Wie sitzt er? Gibt's Auffälligkeiten? Und dann haben wir allerlei Tests, die wir machen. Und der Patient macht da in der Regel auch mal ganz brav mit. Und dann können wir unsere Schlüsse daraus ziehen und sehen, okay, da gibt's eine Störung in diesem Bereich oder in diesem. Und dann kann man dann konkret da ansetzen. Was man häufig tatsächlich findet bei Allergikern oder Patienten mit Heuschnupfen, ist eine Störung des viszeralen Systems, also der inneren Organe. Und es kommt meistens durch das Leben. Also die Art, wie wir essen, wie viel wir essen, wie unregelmäßig, wie fettig, wie süß, wie fleischlastig, wie ballaststoffarm oder ballaststoffreich. Man kann es ja auch positiv ausdrücken. Das macht was mit unserem Körper, wenn man so überlegt, okay, was sind wir eigentlich gewohnt von Nahrung? Was haben wir vor Tausenden von Jahren gegessen? Dann hat sich das ganz schön stark verändert. Und das kann jetzt auch keiner leugnen, dass die Ernährung einen Einfluss hat auf unsere Körpergesundheit. Und genau, das heißt, wir gucken uns die inneren Organe an. Was ich da mal ganz spannend finde, ist einmal die Bauchspeicheldrüse. Die Bauchspeicheldrüse, die ist ein ganz wesentlicher Bestandteil für die Verdauung und liefert ja unseren basischen Bauchspeichel. Und wenn die Bauchspeicheldrüse überfordert wird, zum Beispiel durch Stress, bei Aufregungen kann das sogar schon passieren, kommt es zu Übelkeit, Druckgefühl in der Magengegend und so weiter und so fort. Und die Verdauungssekrete können nicht mehr so gut fließen, werden vielleicht auch vermindert ausgeschüttet. Das trifft jetzt auch nicht nur den Bauchspeichel, wir haben ja auch im Darm noch Speicheldrüsen, im Mund haben wir die Speicheldrüsen. Also wir haben quasi Verdauungssekrete, die auf verschiedenen Ebenen ausgeschüttet werden. Und in dem Moment, wo wir mehr in dem Flucht- und Angriffsmodus sind, sprich in der Anspannung, sprich dem sympathischen Nervensystem, dann sieht es für unsere Verdauung einfach schlecht aus, weil die Drüsen tatsächlich nur im parasympathischen Modus aktiviert werden. Das heißt, wir können uns erstmal den Patienten anschauen, Richtung Nervensystem, können denn die inneren Organe überhaupt versorgt werden? Ist da zu viel Spannung hinten am Hinterkopf durch die kurzen Nackenmuskeln? Ne? Wird der wichtigste Nerv für das parasympathische Nervensystem, der Nervus vagus, wird der vielleicht schon ganz oben abgeklemmt an der Halswirbelsäule, weil ich viel am Computer sitze, weil ich viel Stress habe mit meiner Ehefrau und die Kinder nicht hören und der Chef schlechte Laune hat und durch Corona die Nerven blank liegen, dann gilt es natürlich, erstmal primär da zu arbeiten. Dann gehe ich nicht und versuche, die Bauchspeicheldrüse in die Aktion zu bringen oder den Darm, sondern da muss ich am Nervensystem arbeiten. Also das, was der Patient zeigt, wo die größte Dysfunktion ist, da fange ich an zu arbeiten und schaue, was macht der Körper, wenn ich auf einmal diesen Nervus vagus wieder freilege. Ne? Was passiert mit den inneren Organen? Werden die jetzt besser versorgt? Natürlich werden die besser durchblutet. Der venöse Abstrom ist besser, der lymphatische Abstrom ist besser. Was macht es, wenn auf einmal diese Verdauungssekrete wieder ankommen und die Nahrung besser aufgespaltet werden kann und die Verdauung besser unterstützt werden kann, wenn durch das lymphatische System die Schlackestoffe, die Abbaustoffe, die Giftstoffe besser abtransportiert werden können und die Viszera, also die inneren Organe entlastet werden. Das hat alles einen Einfluss und nicht ohne Grund hat Andrew Taylor Still, der Begründer der Osteopathie, gesagt, wir haben diese ganze Apotheke, die wir brauchen in uns, wir müssen sie nur aktivieren und da geht es genau um diese Leitbahnen. Also man darf sich nicht so drauf versteifen, zu sagen, okay, das Allergien haben immer was mit dem Darm zu tun und jetzt gehe ich an den Darm und mobilisiere den Darm und unterstütze den. Und wenn der in der Ptose ist, dann versuche ich den, die Spannkraft zu erhöhen. Das sind alles ganz, ganz tolle Sachen. Aber wenn die Ursache der Kette noch viel weiter oben liegt, dann muss ich auch da ansetzen und das mitnehmen. Und es ist immer so schön zu sehen, wenn man, wenn der Patient wirklich in diesen Release kommt, also in diese Entspannung, wo der Körper auf seine eigenen Kräfte zurückgreift und anfängt zu arbeiten und aus quasi seinem Ungleichgewicht herauskommt und sich eine neue Balance sucht und man ihn dann wieder sieht nach 3-4 Wochen und es hat sich was getan und dann kann man ihn Stück für Stück begleiten zu mehr Wohlbefinden und mehr Gesundheit. Und das kann man, das kann auch ein alleiniger Weg sein. Also es gibt auch Patienten, die durch osteopathische Behandlung mit ihren Allergiesymptomen besser zurechtkommen, obwohl man auch hier sagen muss, das gebe ich meinen Patienten immer mit, ich kann jetzt keine Wunder erwarten, wenn ich nicht mitziehe. Also wenn ich weiter die Fertigpizza und die Chipstüte mit der Flasche Bier und der Cola und den Gummibärchen und so jeden Tag essen möchte, dann wird es auch für den Osteopathen einfach schwierig, weil man dann einfach gegen eine Macht ankämpft, die viel, viel zu groß ist. Aber auch hier ist es so, in dem Moment, wo ich den Körper wieder versuche, in die Balance zu bringen, kommt da ja ein ganz anderes Körpergefühl. Und das ist ja auch was, was wir ihm mitgeben wollen, dass er merkt, wow, mein Körper, ich spüre den jetzt viel, viel besser und ich kriege vielleicht ein Gefühl dafür, wie ich meinen Körper besser unterstützen kann, liebevoller mit ihm umgehen kann, ihn ja, das geben kann, auch über die Nahrung, was er wirklich braucht, was ihn nährt, was ihn stärkt, was ihn leistungsfähiger und vitaler und glücklicher auch einfach macht. Und da finde ich die Osteopathie sowieso schön, weil wir eine Stunde Zeit haben, diese ganzen Prozesse in Gang zu setzen und gleichzeitig ja auch mit dem Patienten reden können. Also seine Nöte wahrnehmen können, aufspüren können, zu gucken, wo sind noch andere Stressfaktoren und auch ihm da zu unterstützen als empathischer, feinfühliger Therapeut, ist das total möglich. Und das kann auch wieder heilende Impulse setzen, wenn man mal jemand hat, mit dem man über solche Themen sprechen kann, der da einfach da ist und der zuhört und der Sachen auch erkennt, weil er nicht in diesem Konzept von seinem Leben drinsteckt, sondern von außen drauf schaut und da doch manchmal viel leichter und klarer sehen kann. Genau, ansonsten auf alle Fälle gehört der Darm mit rein, den zu mobilisieren, die Versorgung zu verbessern, gerade die Radix mesenterii, Leber, Bauchspeicheldrüse habe ich schon gesagt, das ist ganz wichtig. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass wir eine Dysfunktion vom Becken haben, Beckenschiefstand und ganz doll verspannte Muskulatur, zum Beispiel dem Musculus iliacus und dem Psoas major. Wenn ich ganz, ganz viel Spannung auch da habe, dann kann sich das auch auswirken auf die Viszera. Also es muss jetzt nicht immer sein, dass es eine viszerale Störung ist. Kann auch vom parietalen System kommen. Also einfach eurem Osteopathen des Vertrauens da mal die Möglichkeit geben, zu schauen, woran es liegt und dem Körper sanft begleiten. Und viele Patienten, die Osteopathie noch nicht kennen, die können dann auch nicht so recht einschätzen, ja, was ist denn das eigentlich, wie lange dauert dann so eine Therapie und so weiter. Und da ist es für uns Therapeuten natürlich auch immer schwierig zu sagen, puh, das schaffen wir jetzt in 3 Behandlungen. Meine Maßgabe ist immer, dass man seinen Körper gut beobachten sollte und man sollte eine Veränderung wahrnehmen. Und wenn man spürt, dass sich da was tut und dass sich was zum Positiven entwickelt, dann finde ich das einfach auch gut und richtig, die Therapie fortzuführen. Und Dinge, die halt über 10 Jahre gekommen sind, die kann auch ein Osteopath manchmal nicht in 2-3 Sitzungen lösen. Da braucht es einfach ein bisschen Zeit und es ist ja auch ein Entwicklungsprozess. Jede Krankheit hat ja auch auf der geistigen Ebene eine Chance der Weiterentwicklung und da muss ja auch Körper, Seele und Geist in Einklang miteinander gehen und diesem Prozess Raum zu geben, ohne Druck aufzubauen. Auf beiden Seiten ist, glaube ich, einfach ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel, wenn man jetzt die Osteopathie sich anschaut. Genau. Dann bin ich ja auch ein großer Freund von den Schüsslersalzen, immer noch seit 10 Jahren mittlerweile, weil die einfach ganz, ganz wunderbar wirken, wenn man weiß, wie man sie anwenden muss. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, denn auch da ist es so, dass es so Tabellen gibt, bei Bauchschmerzen nehme ich das und bei Kopfschmerzen dies und da jenes. Und das geht auch so ein bisschen an der Theorie von Schüssler vorbei. Also Schüsslersalze sind in Summe, gibt es ja 24 Stück und 12 Hauptsalze, 12 Nebensalze und Schüssler hat eigentlich konkret die Typen, die Menschentypen beschrieben für die einzelnen Salze. Und deswegen ist es auch hier so, dass man jetzt nicht sagen kann, bei Heuschnupfenallergien gebe ich jetzt standardmäßig das eine Salz, sondern man muss sich auch den Menschen anschauen. Und da kann es zu Variationen kommen. Und wenn da noch was anderes, ein anderer Mangel irgendwo drüber liegt, dann muss ich die natürlich mit therapieren, sonst bringt das alles nichts. Aber jetzt einmal für euch kurz die Theorie von Schüssler zur Entstehung von Allergien und Heuschnupfen. Er hat quasi diese wachsende Zahl von Patienten, die unter dieser Krankheit leiden, zurückgeführt auf eine Ansammlung von Schadstoffen im Körper, die stetig zunimmt durch die Sachen, die wir vorhin schon besprochen haben, Umweltbelastungen, Rückstände in Lebensmitteln, Wasser und so weiter und so fort. Und da gibt's laut Schüssler drei verschiedene Stadien von Krankheiten. Und zwar, die dann auch im dritten Stadium dann zu den Allergien oder Autoimmunerkrankungen führen. Also Anfang tut es im Anfangsstadium damit, dass der Körper gegen einen belastenden Stoff ankämpft. Hier geht es quasi darum, den Körper zu unterstützen. In dem Fall mit Ferrum Phosphoricum, indiziert ist, um quasi den Körper da wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Wenn man diese Chance verpasst, dann geht's eine Ebene tiefer, denn der belastende Stoff kann nicht ausgeleitet werden, sondern es kommt zu einer Festsetzung dieser Erkrankung und vergiftende oder belastende Krankheitsstoffe entstehen. Die könnte man jetzt auch noch über Kaliumchloratum zum Beispiel ausscheiden, aber auch wenn man das nicht nutzt, weil man das halt vielleicht gar nicht kennt oder gar nicht weiß, dass man da was machen könnte, dann kommt man in das dritte Stadium und da wird der Körper dann mit Krankheitsschlacken überschwemmt und die Ausscheidung funktioniert nicht mehr ausreichend und die Deponie der Schlackestoffe in den Zellen wird dann quasi begonnen. Und wenn die Deponie voll ist, dann haben wir natürlich eine dramatische Reaktion, quasi den Hilfeschrei des Körpers durch diese plötzlichen starken Symptome, wie zum Beispiel bei der Allergie und dem Heuschnupfen. Erkennen kann man das unter anderem an Aufschwemmungen, also dass das Gewebe Ödeme einlagert, also Wassereinlagerungen. Am Auge kann man das sehen durch diese Tränensäcke, die sich bilden, oder Altersflecken an der Haut. Das sind ja auch Ablagerungen, die man tatsächlich super gut wegbekommt mit Schüsslersalzen. Nur mal so nebenbei. Genau, und jetzt nehmen wir mal ein Salz raus, um euch das ein bisschen zu verdeutlichen. Das ist das Natriumsulfuricum-Salz. Das ist ein Salz, was die Leberentgiftung unterstützt, und zwar die Leber baut mit Hilfe von diesem Natriumsulfuricum die anfallenden Schlacke und Belastungsstoffe in ausscheidbare Stoffe um, die dann über den Dickdarm ausgeschieden werden können. Und das ist quasi ein Ausleitungssalz, was wirksam ist auf die Leber, die mit Hilfe von Natriumsulfuricum halt den Depotzucker, das Glykogen quasi steuert und dadurch ein wichtiges Unterstützungsmittel für Leber und Galle darstellt. Und Natriumsulfuricum ist ein Salz, das man wirklich schnell erkennt, und zwar an diesen aufgeschwollenen oder verschwollenen Augen, vergrößerten Tränensäcken und ganz kennzeichnend die bläulich-rote Verfärbung der Nase. Manchmal wirkt die auch ein bisschen lila oder grau. Und das birgt manchmal den Anschein, dass diese Person zu viel Alkohol trinkt. Wenn der Natriumsulfuricum-Mangel ganz, ganz stark ausgeprägt ist, dann kann man tatsächlich manchmal sich vorstellen, ein falsches Urteil von dem Menschen bilden. Man assoziiert es dann mit der Schnapsnase und es hat damit aber überhaupt nichts zu tun. Dieses Salz hilft quasi bei der Entschlackung, hilft bei der Reinigung des Organismus. Es ist ein entscheidender Mineralstoff für die Leber und die Galle und er hilft ihnen bei der bei ganz, ganz vielen Funktionen, vor allem bei der Bildung von Gallenflüssigkeit und damit der Steuerung des Darms sowie der Regulierung des Zuckerhaushaltes. Das sind auch oft mehr Menschen, die einen Hunger auf Kohlenhydrate haben oder sagen auch, ich brauche Kohlenhydrate, also ich brauche halt mein Brot oder meine Nudeln, meine Kartoffeln, was auch immer. Und die Leber baut halt mit Natriumsulfuricum Stoffe ab, die den Körper belasten, und zwar in unschädliche Stoffe, die dann über den Dickdarm ausgeschieden werden können. Und bei einer starken Belastung mit Schlacken kann es auch zu einer überfallsartigen Ausscheidung in Form von Durchfall oder Brechdurchfall kommen. Das ist tatsächlich nochmal wichtig zu erwähnen, dass man da langsam mitarbeitet, dass man den Patienten darauf vorbereitet, dass man ihn beobachtet, und Natriumsulfuricum kann ganz, ganz schnell wirken. Also ist ein Salz, was schnelle Effekte hat. Also man nennt es auch das Antikatermittel. Aber wenn es jetzt ein langwieriger Prozess ist, dann braucht es natürlich auch ein bisschen Zeit. Also wie bei einer Allergie, da ist ja schon, sind wir ja schon lange im Stadium 3. Also wir haben Depots in den also der Schlacken in den Zellen, und da muss man das schon eine Weile nehmen, um den Effekt zu spüren. Was ich total spannend finde bei Schüssel, deswegen bin ich wahrscheinlich auch so begeistert, und dann schließe ich auch an meinen letzten Punkt an, die Salze wirken ja nicht nur auf den grobstofflichen Körper, jetzt in dem Falle auf die Leber, sondern halt auch auf die emotionale Ebene. Und auch bei der emotionalen Betrachtung von Heuschnupfen kann man allein darüber Heilung hervorrufen. Das bestätigen auch die Psychologen, die in dem Bereich damit arbeiten. Aber auch wenn man ein reflektierter Mensch ist, der sich weiterentwickeln möchte und sich seinen Schattenthemen bewusst werden möchte, kann darüber Heilung generieren und Linderung der Symptome. Also beim Heuschnupfen haben wir ja gesagt, was an Symptomen auftaucht. Und das sind ja alles überschießende, feurige Emotionen, die dem Aggressionsprinzip zugeordnet werden. Sprich unterdrückte Aggressionen. Und das ist auch das, was man so bei den Heuschnupfen-Patienten beobachten kann. Dass wann entwickelt man Aggression, wenn man quasi eine Enttäuschung vorher gehabt hat. Meistens ist die Enttäuschung, Trauer zuerst da. Die Gefühle lässt man aber nicht zu. Also der Heuschnupfen- oder Allergiepatient häufig nicht. Der versucht, die Gefühle festzuhalten oder auch zu unterdrücken. Und durch die Angst auch, sich diesen Themen zu stellen, und geht dann in die Aggression. Aber auch die will er nicht ausleben oder ja annehmen, weil es meistens ganz nette, angepasste Menschen sind, die auch gewisse Ängste haben, ihr Inneres so zu zeigen, wie es ist. Und da gibt's eine schöne Assoziation, die ich gefunden habe, wie den Blütenstaub, den man herausniest, so niest man die eigenen Begabungen, Talente und die eigene Natur heraus. Das heißt, man erstickt sich selbst am Festhalten von Energie, rostet ein und lässt Energien nicht mehr frei strömen. Man muss das jetzt nicht immer alles für sich eins zu eins übernehmen, aber man kann darüber mal ein bisschen nachdenken, ob man sich da nicht ein Konstrukt baut, in dem man sich Sicherheit oder scheinbare Sicherheit schafft, weil die leichter zu ertragen ist, als sich den Themen zu stellen. Und das Interessante ist halt, dass auch die Schüsslersalze das aufgreifen. Also gerade dieses Aggressionsprinzip beispielsweise wird aufgegriffen, aber auch die Gefühle, die nicht im Fluss sind. Ja, und von daher kann man auch hier so schön wie es ist gucken, was für wen, ja. Wer kann mit welcher Methode am besten umgehen? Man kann auf vielen arbeiten, und ich habe früher so gedacht, ja, das ist so der einzige Weg, den man gehen kann, aber mit den Jahren, in denen ich jetzt auch schon in dem Beruf bin, merke ich halt immer mehr, dass man den Patienten da abholen muss, wo er ist. Und wenn er vielleicht heute noch nicht über die emotionalen Zusammenhänge von seinen Erkrankungen nachdenken möchte, die er auch als Lehrmeister nutzen kann für seine persönliche Entwicklung zu sich selbst, und dann ist das nicht schlimm, das kann sich auch noch entwickeln. Also manchmal haben wir auch Schutzmechanismen, die uns davon abhalten. Also ich glaube, jeder von uns, der hat ein intuitives Gefühl, was für ihn gerade richtig und notwendig ist. Und da gehört auch mal eine Portion Mut dazu, diesen Schritt zu gehen. Aber ich finde ihn so wichtig, weil man tatsächlich über diese emotionale Ebene so viel erreichen kann. Und da gilt es tatsächlich hinzugucken, hinzuspüren, sich besser kennenzulernen. Und finde ich einen ganz, ganz wunderbaren Weg. Also für mich ist es auch ein Weg, den ich gerne gehe, um mich selber besser kennenzulernen. Und freue mich immer über jeden Patienten, der da offen ist, dass ich ihn auf diesem Weg begleiten darf, weil es für mich einfach ganz, ganz tief erfüllend ist zu sehen, wenn jemand sich bewusst mit sich auseinandersetzt und dann auch wirklich sieht, wie der Körper darauf reagiert. Genau. Das war jetzt erstmal so im Groben das, was ich zum Heuschnupfen dazu sagen kann. Ansonsten, falls ich nicht am Anfang schon gesagt habe, was natürlich immer auch wichtig und gut ist bei Heuschnupfen, wer meine Folgen kennt, die ich schon abgedreht habe, der weiß, was jetzt kommt, nämlich die Übersäuerung. Übersäuerung auszuleiten, den Körper ins Basische zu bringen, ist immer gut. Da kann ich auch nochmal verlinken auf oder verweisen auf meine Folge zur Übersäuerung. Das heißt, wenn ihr die Ernährung verändert, mehr Basen reingebt, frische grüne Säfte euch presst, Sprossen integriert, dann könnt ihr auch wahre Wunder erleben. Und auch die wirken auf der emotionalen Ebene, weil wir feinfühliger werden, weil unser Körper nicht mehr so belastet ist, weil er ausleitet. Also guckt, was für euch am besten passt. Wenn ihr es alleine nicht schafft, sucht euch Hilfe. Und damit wünsche ich euch einen wunderbaren Frühling. Genießt die aufblühende Natur und lasst euer Inneres aufblühen und stürzt euch ins Leben und genießt die Zeit. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.